Splatter!
Ja, ich kam drauf, weil ich einfach ein bisschen im Internet rumgegoogelt habe und ich stieß auf einen alten Spiegelartikel aus dem März 1984. Pass auf, weißt du, wie der Artikel heißt, Simon? Hast du den schon mal gelesen?
Vielleicht.
Zum Frühstück ein Zombie am Glockenseil, heißt der Artikel. Das war sogar die Titelgeschichte. Es war sogar Horrorvideo, bla bla bla, mit so einem Monster und so einem Fernseher, aus dem Blut lief oder so. Es war vorne auf dem Cover damals. Großes Drama, die Jugend guckt zu viel Schmuddel. Und das Intro dieses Artikels geht folgendermaßen: dieser Anreißer in dickschwarz gedruckt. Horrorfilme, in denen Menschen gefoltert, geschlachtet und gefressen werden, sind die Hits auf dem expandierenden Videomarkt. Vor allem Jugendliche sind scharf darauf, sich Ekelschocker anzusehen. Videotheken nehmen es mit der Alterskontrolle nicht genau. Psychologen und Pädagogen sehen Zusammenhänge zwischen Gewalt auf Schulhöfen und dem rohen Videoramsch. Bonn will den Verkauf und den Verleih stoppen, Simon. Was ist Bonn?
Unsere alte Hauptstadt.
Ja, genau. Und damals regte man sich dort auf und hatte Angst darum, dass unsere Generation, die wir hier so sitzen, und man kann mit Fug und Recht behaupten, sie hatten Recht, dass wir verdorben werden.
Ja, das möchte ich unterstreichen. Was lehrt uns das? Der Spiegel hatte schon immer recht und ein gutes Auge, ja. Hier wurde eine Problematik aufgedeckt, der es Herr zu werden galt. Und ja, wir sind ja eigentlich dann nach den Reglementierungen erst damit in Berührung gekommen, würde ich jetzt mal so sagen.
Ja, also irgendwie ist natürlich interessant, wo kommt überhaupt die Faszination von Splatter her? Müssen wir Splatter vielleicht einmal kurz ein bisschen genauer beschreiben? Da gibt es ja schwammige Grenzen zu den anderen Genres wie Horror und Action. Splatter heißt ja eigentlich Splitter. Damit ist eine extreme Form der Gewaltdarstellung gemeint. Eigentlich ist der grob der Unterschied wäre so, damals in einem Western mit John Wayne wurde ein Bösewicht erschossen und der fiel um. Im Splatterfilm wäre es dann so, einer schießt mit der Schrotflinte und der Kopf platzt. Ich würde sagen, das ist der Unterschied und das Kopfplatzen wird möglicherweise noch in Zeitlupe zelebriert. Kann man das so in etwa sagen? Wie würdest du den Unterschied beschreiben?
Ja, genau, extreme Gewaltdarstellung. Genau, das ist doch schön einfach und ja, aber natürlich auch immer die große Frage, wie man die denn so einsetzt und alles, nicht? Aber ja, da, was du eingangs jetzt gelesen hast, genau, da war ja der Kontext eben auch diese Zombie-Filme alle, die natürlich auch christlich-konservative aufgrund der menschenverachtenden Gestalt des Zombies sehr kritisch gesehen haben. Und so ist das Ganze vielleicht so ein bisschen auch aus dem Ruder gelaufen mit dem ganzen italienischen Ramsch. Also so morgens schon ein Zombie hing am Glockenseil, das ist dann vielleicht auch ein bisschen zu viel des Guten.
Ein Zombie hing am Glockenseil ist ja einer der bekanntesten Splatter-Filmtitel und war natürlich damals dann auch heiß begehrt. Als ich ihn dann zum ersten Mal sah, fiel mir auf, dass also rein splattertechnisch in dem Film gar nicht so viel geboten wird. Das war ja dann immer so die Enttäuschung. Man jagte den Sachen hinterher und wenn man sie dann endlich hatte in der Hand und sie abends geschaut hatte, heimlich auf dem Videorekorder, ohne dass die Eltern es bemerkten, war man manchmal auch enttäuscht, weil das gar nicht so krass war, wie man dachte. Und irgendwie ein Zombie hing ja am Glockenseil, hat ja gerade mal so 3 Ekelszenen verteilt auf 90 Minuten. Das ist so ein relativ subtiler Gruselschocker von Lucio Fulci, dem absoluten Oberkultregisseur. Mittlerweile auch, sagen wir mal so, in Kritikerkreisen durchaus angesehen. Aber splattertechnisch war das gar nicht der große Bringer. Und wir wollten ja in unserem jugendlichen Ungestüm einfach Gematsche sehen. Gewalt, Gewalt, Gewalt. Ist das irgendwie, ich weiß auch nicht, wo fing das eigentlich an? Ich meine, die berühmte erste Splatter-Szene der Filmgeschichte. Simon, weißt du, auf was ich halt anspiele? Weißt du, welche das ist?
Ist die Frau im Mond irgendwie zerteilt worden?
Na, da bist du schon nah dran.
Aus dem Mond gefallen und...
Genau, Metropolis, der Roboter. Nein, es ist ganz einfach so, Luis Buñuel und Salvador Dali haben ja Der andalusische Hund gedreht und da wird einer Frau mit einer Rasierklinge das Auge zerschnitten.
Das habe ich schon mal gehört.
Genau, und du siehst halt die Frau, wie sie da sitzt Und dann siehst du Großaufnahme die Rasierklinge. Damals haben sie irgendwie das Auge einer toten Kuh genommen für das Detail. Und das in die Filmgeschichte eingegangen. Und ich in meinem ganzen Splatter-Wahn damals habe natürlich gesagt, ich muss natürlich auch natürlich den ersten Splatter-Film gucken. Und da kommt man dann auch dazu, dass man spanische Stummfilmklassiker schaut. Ja, der Film ist von 26, glaube ich.
Siehste.
Naja. Eine Splatter-Szene, die im Fernsehen komischerweise nicht geschnitten war.
Naja, es gab ja so einige Splatter-Szenen, die im Fernsehen nicht geschnitten waren. Ne? Zum Beispiel auch so dieser japanische Samurai-Film, den wir uns da mal angeguckt haben, Das Schwert, immer so comic-mäßig daherkam. Ne? Und dann, war das überhaupt Samurai? Doch, ich glaube schon, dass es Samurais waren, die dann da so über die Dächer stürmten und sich mit Schwertern zerhäckselten und wo Blut ohne Ende floss. Das fanden wir ja natürlich, haben wir abgefeiert.
Ja, man könnte fast sagen, Splatter ist nicht gleich Splatter, weil ja parallel zu dem, was im Fernsehen lief, Sachen dann wirklich verboten wurden radikal und die Zensur auf die total amok gelaufen ist in den 80er Jahren und wirklich da eine Sauberkeitspolitik betrieben hat, die ihresgleichen sucht. Ja. Und so ein Schwertkampffilm, also alles, was so als Kunst, Arthouse angeordnet wurde, konnte sich einiges erlauben. Und diese künstlerischen Martial-Arts-Sachen, die auf ARD und ZDF gezeigt wurden, da gab es ja radikales Zeug.
Aber nicht viele, ne?
Im Gegensatz zum italienischen Horrorfilm, wo das dann wirklich sträflichst mit Verboten geahndet wurde. Denn es gibt ja auch noch heute eine ganze Reihe von Filmen, die verboten sind. Und da muss man sagen, Verbot ist nicht gleich Indizierung. Indizierung heißt, darf nicht beworben werden, sozusagen aber unter dem Ladentisch noch verkauft. Verboten heißt verboten. Das ist dann eigentlich weg vom Fenster.
Ja, auch gegenwärtige Filme sind verboten. Story of Ricky zum Beispiel, auch so ein japanischer irgendwie Splatter-Film, von so einem extremen Regisseur, wie heißt der noch, ist ja auch verboten, ne? Oder wie ist das?
Ja, ich würde sagen, es gibt ja dann hin und wieder diese Aktionen von Turbine Medien zum Beispiel, ein DVD-Label, was dann versucht, irgendwie Filme wieder, man könnte fast sagen, zu legalisieren, also wieder von diesem Verbot freizusprechen. Und die waren ja erfolgreich. Die haben ja Texas Chainsaw Massacre irgendwie nach 33 Jahren auf der Beschlagnahmungsliste haben die den ja wieder freigekriegt. Mit Tausenden von Gutachtern und Gerichtsverfahren und nochmal vorstellig werden. So ein unglaublicher, endloser Prozess vor Gerichten, bis das dann geklappt hat und der Film dann wieder verkauft werden konnte. Der ist dann jetzt ab 18, aber zugänglich. Und plötzlich lief dann sowas im Fernsehen, was ja früher völlig unvorstellbar war, dass einer dieser Filme überhaupt jemals im Fernsehen laufen würde. Was war einfach Schmuddelware, die unterm Tisch war oder auf den Schulhöfen richtig gedealt wurde, auf Kassetten, natürlich nicht die Originaltapes, es waren Kassetten, auf denen Kopien aufgespielt wurden, die zum Teil flackerten, schwarz-weiß, Farbe, weil es irgendwie die 10. Generation war und man kaum was erkennen konnte, aber man hat das so geguckt. Ich habe sogar so Sachen geguckt wie die Klapperschlange, weil ich ihn nicht anders kriege. Das ist ja noch nicht mal ein Splatterfilm. Den habe ich gesehen mit Sonnenbrille, damit einfach diese ganzen weißen Pixel, die so rauschten in dem Bild, einfach ein bisschen dunkler waren. Und das sah dann wirklich mit Sonnenbrille besser aus.
Ja, ja, ja. Ja, ich weiß gar nicht mehr, was die Beweggründe so wirklich für Splatter waren. Beziehungsweise ich glaube es zu wissen. Und ich denke, dass es eine gewisse Sorglosigkeit unserer Generation beschreibt, was bei mir auf jeden Fall so der Fall war. Also viele finden ja, glaube ich, in so Splatter-Horrorfilmen auch ihre bisweilen so abseitige, düstere, morbidere Gesinnung wieder. Ne? Also ist ja auch bei vielen dieser Filmbörsen oder Fantreffen, dass da so diese Horrorszene immer viel schwarz trägt und dass da auch so eine gewisse subkulturelle Verbindung zu düsteren Bands, sage ich mal, welches Genre auch immer besteht und Kunst, Klamotten, Style ist so in einem Guss so als Lebenseinstellung. Und ich glaube, bei mir war das eher so eine Art medialer Hedonismus. Ja? Ich war einfach dem Durchschnitt überdrüssig. Alles, was rumst, macht Spaß. Das ist dann für mich Unterhaltung. Und es war irgendwie so ein Weg, um aus diesem zufriedenen Mittelstandseinerlei auch auszubrechen. So eine mediale Grenzerfahrung, aus Spaß am Extrem. Weil ich selber nämlich nicht extrem bin. Ja, ich bin ja so ein Gemäßigter. Ja, um das Wort Normalo mal zu vermeiden, das ist ja auch abwertend und ich will mich ja gar nicht abwerten. Ich bin ja gerne ein Gemäßigter. Ja. Aber es gibt eben diese Menschen, die sind irgendwie krass und so. Ich bin es irgendwie nicht so. Und beides hat Vor- und Nachteile und wie auch immer. Aber für mich waren das häufig einfach filmische Grenzerfahrungen und in anderen Worten war das auch ein Abenteuer, dann immer so einen Film zu gucken.
Es ist ja auch interessant, dass früher Splatter und extreme Gewaltdarstellung ja in erster Linie ein bisschen mit einer latent linken Weltanschauung verbunden wurden. Also sagen wir mal so, es war früher so ein bisschen einhergehend mit einer linken Einstellung. Es wurde oft, also ich weiß noch, dass im AJZ Bielefeld, also es ist wirklich ein linker Punkrock-Schuppen, dass da dann die Splatter-Klassiker liefen, dass da dann auf 16 mm The Texas Chainsaw Massacre gezeigt werden konnte, weil auf Film ging das irgendwie. Die hatten ja damals noch das AJZ-Kino. Warst du da mal drin im AJZ-Kino?
Nee, da war ich nie drin.
Es war oben wirklich ein kleiner Raum, aber es war ein richtiges Kino mit Klappsitzen. Und die hatten viel so Splatter, Trash und was weiß ich, irgendwelche 60er-Jahre-Gülle. Die hat auch mal so Santo, mexikanische Catcher, Monster, Vampirfilme. Und da lief so exklusives Zeug. Ja, und da habe ich auch Texas Chainsaw gesehen auf 16 mm. Und das war natürlich toll. Man saß so auf ranzigen Sofas und mit Gleichgesinnten und wusste ja irgendwie, tut man jetzt was Verbotenes gegen den Staat sozusagen, weil der Staat uns ja den Genuss dieser Filme untersagt hatte, konnte man jetzt irgendwie sich so ein bisschen illegal fühlen, ja. Und das war ganz viel der Reiz. Wenn ich das heute sehe, habe ich manchmal das Gefühl, dass das alles eher leider in so eine ganz andere Himmelsrichtung der politischen Gesinnung rüberschwappt und oder zumindest stark durchsetzt wird. Und das finde ich dann manchmal so ein bisschen unangenehm. So. Aber das ist egal. Ich will jetzt kein pessimistisch daherredender alter Mann sein. Damals war es ganz klar so das Aufbegehren gegen die Elterngeneration, wie erschrocken sie waren. Und wie sie uns beschützen wollten vor all dem Schund und auch natürlich das Archäologische, dass man einfach die Filme ja nicht zur Verfügung hatte. Man musste ja wirklich, man hörte immer von den Szenen, in dem Film ist das und das. Fing ja schon an bei Mad Max 2, wo es dann hieß, da hat er den, dann schmeißt er den Bumerang und dann der Bumerang säbelt dem einen die Finger ab und dann fliegt er weiter den nächsten in den Kopf. So wurde das ja erzählt auf dem Schulhof. Und dann dachte man, ich muss den sehen. Ne? So ging's los. Ich weiß aber noch, dass ich damals schon bei Mickey Mouse fasziniert war von Grusel. Hast du eigentlich auch diese alten Mickey Mouse-Sachen gelesen aus den 30er Jahren, die in diesen großen Bänden von Bertelsmann veröffentlicht wurden?
Ich, Mickey Mouse.
Mickey Mouse jagt auf das Phantom.
Ja, ja, die Storys waren alle spitzenmäßig.
Und das ist ja im Prinzip so, dass diese alte Story aus den 30er Jahren, gezeichnet, glaube ich, von Floyd Gottfriedson, der eigentlich als der wahre Erfinder von Mickey Mouse gilt. Das ist ja eigentlich eine Horrorstory, weil Mickey auf diesen Phantom Blot heißt der, glaube ich, im Englischen, das ist dieser Typ, der einfach so aussieht, ja, eigentlich als wenn er eine Burka anhatte, in schwarz, mit zwei Punkten, das sind die Augen, zwei längliche Punkte, ovale Augen, und sehr gruselig war und tatsächlich die ganze Zeit versucht hat, immer wenn er Mickey Mouse habhaft wurde, umzubringen.
Okay.
Und das mit wirklich schrecklichen, schrecklichen Fallen, die man heute so in Kindercomics nicht mehr einbauen würde. Weißt du das auch, dass Mickey so in so einem Zahnarztstuhl gefesselt war mit so einem fiesen Schneidemesser und dann von dem Schneidemesser ging so ein Seil runter und unter dem Seil befand sich eine Kerze und es war nur eine Frage der Zeit, bis die Kerze praktisch das Seil dann irgendwie durch Brand gehabt hätte und das Messer wäre runtergeschnellt und hätte Mickey Mouse in zwei Hälften geteilt. Solche Fallen waren dann da immer drin. Und das ist wie so ein bisschen wie eine frühe Form von Saw eigentlich.
Ja, stimmt, das hat was Sadistisches.
Diese Dramaturgie, immer wieder diese Todesfallen. Er hat auch Mickey Mouse einmal, weiß ich noch, so Betäubungstabletten eingeflößt. Und Mickey Mouse lag dann auf einem Balken in einer Scheune und hatte einen Strick um den Hals. Und das schwarze Phantom hat ihn sozusagen betäubt in der Hoffnung, dass er sich dann im Halbschlaf bewegt, vom Balken fällt und sich dann das Genick bricht. Natürlich erhängt wird. Ja, Da wurde man schon mit frühester Kindheit eigentlich so ein bisschen in diese Horror-Dramaturgie so ein bisschen so freundlich reingebeten.
Das stimmt natürlich, ne? Und beim Struwwelpeter, dem werden ja auch die Daumen abgeschnitten. Und bei den ganzen Grimms Märchen sind ja auch immer wieder so gräußliche Handlungen, die da irgendwie vorgenommen werden, die eigentlich auch in dem Sinne Splatter beschreiben. Wir sind einfach wahrscheinlich die Generation, wo das Ganze auf so eine Art Peak zusteuerte. Ne? Diese Videowelle machte es alles so frei verfügbar. Diese Visualisierung machte es drastischer. Und ja, dann wird sich das Gemetzel zum Frühstück angeguckt und dann irgendwann sagt der Staat Nein. Und mit diesem Nein sind wir groß geworden und dieses Nein machte es dann wieder interessanter. Aber eigentlich gab es ja überall, in allen Jahren, Jahrzehnten, gab es ja so schaurige Erzählungen, die im weitesten Sinne ja auch dem Wort Splatter hier bei unserem Podcast zugehörig sind eigentlich, wenn man so will.
Vielleicht ist das Ganze auch gar nicht so auf die leichte Schulter zu nehmen. Wenn man, also ich kann noch mal zitieren aus diesem Spiegelartikel vom März 1984. Verhaltensstörungen bei jugendlichen Videovielsehern hat auch die Berliner Schulpsychologin Ute Leisner festgestellt. Jetzt kommt ihr Zitat. Hauptschüler prügeln da plötzlich auf ihre Klassenkameraden ein, weil sie sich für Zombies halten. Und 10-jährige Mädchen wollen nicht mehr lernen, da die lebenden Leichen sie angeblich sowieso bald töten. Ja, das ist eigentlich. Das ist nicht lustig.
Nein,
das ist nicht lustig. Nein, das ist nicht lustig.
Ja, ja.
Nein.
Nee.
Nein, das ist schlimm. Die armen Kinder. Die armen Kinder. Ich erinnere mich noch an Phantom Mask. Das war so ein bisschen wie die Verfilmung von Das schwarze Phantom von der Mickey Mouse. Kennst du noch Phantom Mask mit, nicht mit Louis de Funès, sondern das mit Helmut Berger?
Ja, natürlich.
Was wir so irgendwie irrtümlicherweise durften wir das sehen, 2 Folgen. Und das war dann aber irgendwann schnell vorbei, weil das auch sehr radikal war. Dieses Phantom da, also Phantom Mask, Helmut Berger, hatte ja auch dann so Tötungsfallen, nur dass das im Gegensatz zum Mickey Mouse dann auch tatsächlich funktioniert hat. Ich weiß noch, der hatte auch irgendwie so eine Frau, die saß auf so einem Stuhl und da brannten auch irgendwelche Drähte durch, wodurch dann so eine Pistole ausgelöst wurde und dann wurde die arme Frau, die so gefesselt war in diesem Stuhl, wurde dann so erschossen. Und das fand ich dann auch irgendwie verstörend, aber auch faszinierend so ein bisschen. Ja. Wohingegen, wenn dann diese Artikel... In diesen Artikeln Stern und so, wenn diese Szenen beschrieben wurden, dann dachte ich auch immer, wer guckt sich sowas an?
Ja, ich denke auch, dass diese krassen Filme oder was auch immer schon eine sehr verstörende Wirkung auf junge Menschen haben. Und ich weiß gut, wie man da als Pubertierender sich irgendein krasses Zeug auf VHS beschaffen hat. Und wenn bei Ilona Christen irgendwie Olaf Ittenbach stand und seine Brutalinski-Filme verteidigte, war man ja so ganz voll der Überzeugung, dass das nichts mit einem macht, ne? Das war ja ganz klar, ne? Das ist ja nur, also das ist ja so abwegig, dass diese krassen Streifen einen in irgendeiner Weise beeinflussen. Das kann einem gar nichts anhaben.
Nee.
Ja, aber die Kinder sind irgendwie aus dem Sonntagsmatinee rausgekommen und haben ihre Kung-Fu-Schritte da gemacht, ja? Oder keine Ahnung. Also, ja, der mediale Einfluss ist da. Und wenn er nicht bei uns ist, dann ist er bei irgendwelchen Dovis, ne? Und in dem Moment, wo die Videothek da zu lax mit umgeht, ja, da läuft ja was schief, ne? Ist ja das Gleiche eigentlich auch mit der Pornografisierung der jungen Generation, die irgendwann in den 2000er Jahren stattgefunden hat, weil alle sich dann das Zeug da angucken und das natürlich einen erheblichen Einfluss auf deren Sexualverhalten genommen hat, ne? Und da ist so, da muss ich jetzt diese Lanze mal brechen und da muss ich einfach sagen, man war jung und dumm. Und Das stimmt so nicht. Diese Dinger sind schon ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Und ja, wenn die Alterskontrolle nicht eingehalten wird, ist das ein bisschen schwierig. Also wenn ich daran denke, was mich alles verstört hat. Ich weiß noch, die Tiefe mit Nick Nolte und Jacqueline Bisset. Das war einfach ein knüppelharter Streifen. Ja. Eins war noch ein ganz wichtiger Punkt in Sachen, in puncto Splatter. Der war fiktiv. Mhm. Also Splatter ist reine Fiktion. Das gibt es nicht in echt. Ja, aber eigentlich, wenn man mal ehrlich ist, und 30 Jahre später etwas bedachter an die Sache rangeht, da muss man nur OWL ein bisschen laufen lassen, ne? Und das ist dann so, oh, OWL aktuell, gucke ich ja ganz gerne mal, ne, bei uns aus der Region, und dann ist da irgendwie, und da wird die Hecke beleuchtet, ne, und da hat sich ein Familiendrama abgespielt, ja, da hat da jemand da, also Frau, Kind, alle umgebracht. Ja, also dagegen ist Michael Haneke wahrscheinlich Spaß am Dienstag, ne, gegen das, was da dann so passiert ist. Und das muss man sich irgendwie vergegenwärtigen. Und ich glaube auch, dass viele der Gamer auch wieder noch einen anderen Bezug haben dann zu diesen Gewaltdarstellungen, weil die natürlich aus einer absoluten Illusion heraus sich dem Thema Film nähern. Und so wie ich bei Logan saß, dachte ich schon, Alter, was ist das denn jetzt hier? Also 90 Minuten fand ich den ja super geil und hatte auch wieder richtig Spaß am Splatter, gebe ich gerne zu. Ja? Aber der ging ja dann irgendwie 130 Minuten und da wurde dann nochmal 30, 40 Minuten weiter gemeuchelt und geschlitzt und zerhackt und zerstückelt. Und das war für mich die Overdose. Und ich glaube, so Gamer, die so 2 Wochen so ein Spiel durchzocken, die sind da ganz easy mit. Ja, mein Gott. Aber das ist ja nichts, hat nichts mit der Realität zu tun.
Na, das ist ja das Ding. Klar, deswegen hatte ich das ja auch hier gerade dieses Zitat gebracht mit den Kindern. Die Kinder sollen es nicht sehen. Ja, aber es lässt sich auch nicht immer verhindern. Nur ist dieser Splatter, den wir damals geguckt haben, ist ja dann doch ein bisschen was anderes wie das ganze Gemetzel heutzutage, was medial auf einen niederprasselt. Damals war es einfach irgendwo der Reiz des Verbotenen. Dann waren es natürlich Sachen, die man nie gesehen hatte. Und dann war noch der dritte Aspekt, der für mich ganz entscheidend war der des Zaubertricks. Nämlich ganz einfach, wie wurde es gemacht? Es war ja immer ein ewiges Spiel mit Puppen, doppelten Böden, Make-up und irgendwelchen versteckten Schläuchen. Ne? Optimiert durch Schnitt, Beleuchtung, Kamera und Regie. Und es war auch immer ein Sport zu überlegen, wie jetzt gerade, was wird jetzt gemacht, in welchem Moment schneiden sie um, und man hat schon sozusagen Sekunden vorher gewusst, jetzt kommt der Umschnitt. Jetzt er nimmt das Messer runter, jetzt muss gleich die Puppe kommen. Und zack, ja, kam die Puppe. Ja, wie bei Lucio Fulci, wenn du bei New York Ripper, die arme Frau, die Rasierklinge durchs Auge kriegt, dann weißt du, das ist eine Schauspielerin, die kriegt ein bisschen Blut auf die Stirn. In dem Moment mit dem Auge ist es natürlich eine ziemlich für damalige Verhältnisse gut gemachte Make-up-Figur, die dann da irgendwie mit viel Technik vor Ort live on cam, dann da geslaughtert wird. Und das fand ich halt auch toll. Das war einfach dieser Aspekt auch so, das will ich jetzt auch mal machen. Ich will jetzt einfach auch eine Kamera nehmen und will gucken, ob ich das hinkriege und Leute damit erschrecke, wenn ich solche Effekte generiere. Damit hat es ja auch angefangen. Der erste Drehtag, den wir damals hatten mit Onkel Wilfrids Kamera, das waren ja nur so einzelne lose Effekte, die wir gemacht haben. Mit totaler Randsprung, Arm nach hinten klemmen, künstlicher Arm nach vorne und dann solche Sachen. Arm abhacken, Kopf abhacken, Umschnitte, ne? Solche Experimente halt. Ne?
Ja, das macht natürlich einen Splatter-Effekt auch nochmal dreimal so geil, wenn man ihn sich nicht erklären kann. Wenn man von dem Effekt einfach überrascht wird, ja. Das muss natürlich dann auch schon ein krasser Effekt sein, wo was passiert, was so nicht vorhersehbar war. Aber das ist ja eh so in der Unterhaltung. Das Unvorhersehbare macht ja am meisten Spaß. Doppelte Böden und hast du nicht gesehen. Und das ist ja auch irgendwie so ein Anreiz, der heutzutage fehlt, weil man einfach filmisch alles darstellen kann. Also es ist ja doch ziemlich müßig, heute in einem fetten Kinofilm sich die Tricks einzeln zu überlegen oder zu erklären, wenn man das alles mit Computer retuschieren kann. Ne? Man kann ja eigentlich alles so bildlich gestalten. Das war ja damals nicht so möglich. Da, ja, wie du sagst, Zaubertrick, das trifft's doch gut.
So war es. Und wir sind nach der Schule ja immer noch durch die Stadt geschlendert, durch Nerti, haben geguckt, welche neuen Platten es gab. Und dann zum Abschluss natürlich zum ZOB, zum Zentral-Omnibus-Bahnhof. Und da gab es natürlich auch die Buchhandlung. am Bahnhof und die hatten auch so Importware, Zeitschriften. Und da war natürlich für uns die wichtigste Importzeitschrift war Fangoria, das amerikanische Horrormagazin, wo all die Sachen großformatig abgedruckt waren, die aus den Versionen, die wir meist zur Verfügung hatten, alle rausgeschnitten waren. Es waren Splatter-Effekte und Make-up-Effekte und wirklich krasses Zeug. Uns wurden die Effekte natürlich dann erklärt. Man sah eben, wie das gemacht wurde und man lernte die Namen von Make-up-Künstlern wie zum Beispiel Tom Savini kennen. Und wir heute noch wissen, Tom Savini hat dies gemacht und jenes gemacht und hat die Zombies geschminkt in Dawn of the Dead und später in Maniac die Skalpierung und so. Ist ein legendärer Maskenbildner. Und das lernte man alles durch Fangoria. Es war aber, wie du sagtest, es war eigentlich eine Märchenwelt, eine Kunstwelt, eine Fantasiewelt und es hatte eigentlich mit dem Schrecken in der Realität nichts zu tun. Es war wirklich was völlig anderes. Und das ist auch der Moment, wo wir sagen sollen, es geht uns hier nicht um Snuff oder um tatsächliche Versehrtheit von Menschen oder Unfallbilder. Darum geht es in der Sendung heute komplett nicht. Es geht ausschließlich um eine filmische Fiktion. Und die Faszination davon.
Es ist da natürlich auch viel Geschmackssache, in welchem Kontext man Splatter mag. Es gibt ja einige blutrünstige Filme, die einfach keinen anderen Zweck haben als das Anreihen von Gewaltszenen. Ja? Und die Tendenz ist einfach nur, Menschen leidend sehen, krasse Gewalt zu zeigen. Und das ist, finde ich, eigentlich ein Gewaltporno. Ne? Die Dramaturgie.
So war ja damals der Begriff der Zensoren, war immer ein Gewaltporno. Und ja, wurde sich viel drüber erschauffiert, wie kann das, das ist Kunst. Ja, sicher, es waren Filme des fantastischen Kinos, der fantastische, sind unterschiedliche Filme, unterschiedliche Genres. Aber wenn wir mal ehrlich sind, so horny, wie wir auf die Splatter-Szenen waren, da kann man jetzt mal als reifer Mann auch mal zurückblicken und sagen, ja, doch, wir wollten einfach diese Splatter-Szenen sehen. Das ist der Hauptgrund, warum wir uns Sachen wie Maniac angeguckt haben oder New York Ripper und auch Geister statt der Zombies, die italienischen Splatter-Kanons. Also damals war es ganz eindeutig der Härtegrad, der uns interessiert hat.
Im Verlauf der 90er kamen dann doch auch gerade aus dem Amateursektor viele Filme, naja, wo es dann einfach nur um die Aneinanderreihung von Gewalt ging, ähnlich wie in einem Porno, wo eigentlich die Zwischenhandlung keine Sau interessiert, ne? Und das war ja doch da dann auch schon bei recht vielen Filmen. Und da finde ich eigentlich den Begriff Gewaltporno auch ganz legitim und ganz treffend eigentlich.
Ja, es ist auch so, dass die tatsächlich dann zum Teil die Szenen zwischen den aufwendigen Make-up-Geschichten, Splatter-Geschichten, nicht viel über Pornoniveau, also Pornoniveau, was Handlungsebenen betrifft, liegen. Also das ist ja manchmal schon wirklich dann, puha. Ich weiß auch, wo wir im Frankreich Urlaub waren, das irgendwie so diese Yacht nach diesem Film, vielleicht verdeutlicht das ganz gut. Da hatten wir so eine Jugendfreizeit mit Zelten und dann sagte einer, den wir vorher gar nicht kannten, aus Bielefeld, der meinte so, und dann, wir waren irgendwie beim Thema, glaube ich, Horror, was weiß ich was, Videokassette, was weiß ich, und da meinte der, ja, blutgerecht in Texas, den hätte er gesehen, und wir so, wo hast du den gesehen? Weil natürlich niemand diesen Film jemals gesehen hatte, war ja nicht ranzukommen. Blutgerecht in Texas, Texas Chainsaw Massacre, der war ja verboten. Es gab ihn einfach nicht. Nee, den hätte er zu Hause auf Video. Das ist, du lügst. Du spinnst. Nein, das ist wirklich so. Das ist so, als wenn man heutzutage sagen würde, ich hab einen Außerirdischen zu Hause im Schrank. So ungefähr. Muss man sich das vorstellen. Nee, doch, er hätte den. Und wir so, das glaube ich erst, wenn du uns das... Ja, kommt vorbei. Wenn wir wieder zurück sind irgendwie, dann kommt er nach Bielefeld und dann gebe ich euch die Kassette und dann könnt ihr euch den angucken. Wieso, ey, das darf nicht wahr sein. Und dann wirklich, aber direkt ausgemacht, angerufen und gesagt, hier so, wir wollen jetzt einen Texas Chainsaw Massacre haben. Ja, kommt vorbei. Ich gebe euch den. Das ist nicht sein Ernst. Der bleibt bei der Story. Es kann ja nur eine riesen Blamage werden. Niemand hat diesen Film. Hingefahren? Ja, hier, zack, hat er uns das Tape gegeben. War der Film drauf. Ich dachte natürlich, Texas Chainsaw Massacre. Ja, Blutgericht in Texas im Kino? Der deutsche Videoverleihtitel in den Videotheken, als der Film noch nicht beschlagnahmt war, also als er noch erlaubt war, war ja Kettensägenmassaker. Das ist ja nun auch ein Versprechen, so ein Titel. Da spielt sich ja im Kopf einiges ab, wo man dann denkt so, jetzt lass mal gehen, ja. So, und dann habe ich mir den angeguckt. Der ging ja dann irgendwie 71 Minuten. Der war ja auch gekürzt, aber der war nicht um Splatter gekürzt. War einfach nur das Intro weg oder so. Und ich dachte, das ist doch jetzt nicht euer Ernst. Das kann doch jetzt nicht der Film Kettensägen-Massaker gewesen sein. Da ist doch nichts drin. Ja, du siehst da so Leatherface werkeln und das ist ja absurderweise relativ subtil. Man sieht es nicht konkret, wie er die Frau auf so einen Spieß steckt. Das sieht man nicht im Detail und ich dachte nur, Leute, ich weiß auch, wo habe ich Vena den gezeigt? Vena sagte so, ja, wie, was, das war's jetzt? Ja, der ist aber zu Recht verboten. Ehrlich, also, ja. Ja. Ja, und ich meine, ich bin heute natürlich Fan des Films und so wegen ganz anderen Sachen und dieser ganze Schrecken, dieser Terror und die Backstory, die man kennt und dieser Dreck und diese 16 mm und diese Knochenmöbel und was weiß ich was. Und ich habe den ja jetzt bestimmt schon 20 Mal gesehen. Aber er gilt ja als der Ursprung, der Urknall des Splatter-Kinos, aber in Wahrheit ist er das nur von den äußeren Merkmalen her, nicht wirklich vom Konkreten.
Ja, nee. Er ist verstörend, ne? Und so. Ja, er ist auch anspruchsvoll und schon gut gemacht. Es ist ja auch ein halbwegs amateurmäßig gedrehter Film. Ne? Also auf jeden Fall nicht.
Ja, zumindest ein sehr, sehr billiger auf 16 mm. Aber Tube Hooper war schon damals auf jeden Fall Dokumentarfilmer. Und das merkt man im Film ja an. Der wirkt sehr dokumentarisch. Und wir waren ja damals nur ausgeleuchtetes Hochglanzzeug gewohnt. Und auch allein deswegen verstört er ja so. Also es ist schon
Bruch mit den Sehgewohnheiten.
Ja, absoluter Bruch mit den Gesehen.
Wie Blair Witch.
Genau, exakt. Ja.
Der Film ist einfach spitze.
Ja, der Film ist spitze und ist ja auch tatsächlich erst so seit 5 Jahren oder so wieder zugänglich. Ne? Turbine hat ihn freigekämpft, vorher war da nichts zu machen. Dass er dann natürlich auch direkt, wo er wieder frei ist, dann auf Tele 5 läuft, nee, Kabel 1, ne? Das ist dann ja auch so ein bisschen, Jörg Butgereit hat gesagt, da wird uns doch auch was genommen. Weißt du, jahrelang haben wir uns beschwert, dass unsere lieben, schönen Blutorgienfilme, die Horrorvideos, dass sie alle verboten werden und man ihnen die Anerkennung verweigert. Und dann aber direkt so mit Nachdruck, hier komm dann auch auf Kabel 1. Guck dir dein Kettensägen-Massaker auf Kabel 1 an hier, Arschleck.
Ja, das ist dann die gängige Marktmaschinerie, die so einen Film natürlich auch verwertet. Ne? Ich denke, die Rechte werden nicht so teuer gewesen sein. Ja, Phil, bist du jetzt auf den ganzen Gerichtskosten hängen geblieben? Unsere Anteilnahme. wie auch immer.
Ich glaube, Phil hat den Film ganz gut vertickt in 1000 Varianten jetzt.
Ja, ich glaube, ja, kann schon sein.
Also ich wünsche ihm wirklich, Phil ist der Chef von Turbine, und ich wünsche ihm wirklich, dass er dann 1 Euro mitgemacht hat. Es hat ihn wirklich viel gekostet.
Ich weiß es nicht, es ist jetzt auch vielleicht blöd, für Phil zu sprechen, sollte man ihn einfach direkt da hinzuholen, aber wir sind ja hier nicht bei Clubhouse. Ich denke, als ein Verleih wie Turbine ist es natürlich auch ein Standing, wenn man den zurückholt, ob es nun ein Verlust oder ein Gewinngeschäft ist, scheißegal, aber man hat TCM wieder aus der Versenkung geholt, das ist auf jeden Fall etwas, was das Label fördert.
Absolut, ja.
Ja, aber genau, ich war hier dem Splatter jetzt immer so kritisch und ich will da jetzt auch mal so einen positiven Turn reinbringen, nicht, dass ich hier auf meine alten Tage als so ein Anstandswauwau hier gelte.
Ja, also, du bist hier du bist unser Rudolf Steffen, du.
Ja, wer ist das denn?
Rudolf Steffen war damals der von der Bundesprüfstelle, der maßgeblich vieles indiziert hat.
Ja, irgendeiner.
Der war damals ein Feindbild, so ein Mann mit Glatze.
Ja, man profitiert ja auch von Feindbildern. Ich meine, wie schön war das auch damals, als Skateboardfahren einfach geächtet wurde. Ich meine, das gab dem Ganzen natürlich auch einen tollen Antrieb. Ne? Das war dann, da hatte man so schön seine eigene Welt. Heutzutage sind diese Sportarten, die so ein bisschen subversiv sind, so ein bisschen subkulturellen Ursprung haben, haben ein ganz anderes Standing. Die Kinder sollen animiert werden, dass sie sich bewegen. Ja, wir haben eine ganz andere Situation. Und das macht die Sportarten dann auch gleichzeitig wieder so langweilig. Bitte fahr doch ein bisschen Skateboard. Vorher war man gefürchtet. Ich muss das vergleichen miteinander, weil es war so für mich derselbe Zeitgeist. Und eine gute Splatter-Szene, die war einfach so ein richtiges i-Tüpfelchen. Denn es ist eine Kunstform. Ja? Es ist ja nicht nur ein bloßes Ausbeuten oder ein bloßes Provozieren von platten Emotionen. Nee, nee, das, wenn die gut eingesetzt ist, dann macht das ja einen Riesenspaß irgendwie. Aus heutiger Sicht eigentlich auch schwierig, eine richtig gute Splatter-Szene. Da muss man schon kreativ sein, weil es wurde einfach alles weggemetzelt und zerhackt, was irgendwie geht. Wir haben ja damals die Real Gang, noch vor Captain Cosmotic, wo ich jetzt wieder auf die Skateboard-Clique komme. Wir haben ja auch mal so VHS-Quatsch gedreht und haben ja auch immer rumgesplattert. Das gehörte ja immer dazu, weil das war irgendwie krass. Ja, und dann war das irgendwie so Porno, Blut, Ghetto, Nackt, Massenmord, Karate, Scheißen, das waren so unsere Themen. Das ist so irgendwie, ich weiß auch nicht. Und Wortes Mutter, die hatte immer Kirschen im Vorratsschrank, Schattenmorellen. Und die haben wir dann ausgespuckt. Dann kam zumindest Blut aus dem Mund, wenn der Serienkiller Hockeyman mal wieder ein Opfer gefunden hatte. Keine Ahnung. Jetzt,
ja, Blut aus dem Mund ist immer so der einfachste Splatter-Effekt. So, ja, ne? Das, ja. Naja, Splatter-Effekt. So. Ich habe immer gesagt, ein Splatter-Effekt ist einfach, muss dramaturgisch eingebettet sein, weil eigentlich ist ein guter Splatter-Effekt, der wirklich eine emotionale Wirkung hat, ist wie so ein Tor im Fußball. Das heißt, es ist wirklich die Frage, wann, wer gesplattert wird. In welchem Moment wird welcher unsympathische Blödarsch gesprengt? Das ist die interessante Frage. Und in dem Moment, wo das richtig platziert ist, reißt das Publikum dann auch die Arme hoch und freut sich. Ja? Oder eben das Gegenteil. Oder eben, dass irgendwie, dass es so eingebettet ist, dass das Ganze eine Schockwirkung hat. Dass man nicht damit rechnet, dass es jemanden trifft, wo man es nicht gerne möchte. Was nicht so richtig meine Welt ist, ist die ganze Welt des Sadistischen. Dieses ganze Gefolter und Gequäle. Wir waren ja schon mal bei Game of Thrones. Das ist eine Fernsehserie, die härter ist irgendwie als alles, was wir hier gerade aufgezählt haben von damals. Was ich zutiefst unangenehm finde, weil es diese ganze Menschenverachtung und dieses völlige, diese Gleichgültigkeit dem menschlichen Wesen gegenüber so überbordend mir ins Gesicht klatscht. Diese totale Vernichtung. Da fühle ich mich dann irgendwie nicht so ganz zu Hause. Ich will schöne meine Schaufensterpuppen sehen und einen guten Effekt und eine schöne Musik noch. Die alten Fulci-Sachen, die hatten Fabio Frizzi, das ist ein schönes Keyboard ist da drüber. Ein CinemaScope, Filmmaterial, da ist noch richtig, das ist eine richtige Wertigkeit. Das lief im Kino und so, das ist die Welt des Splatters, wie ich sie mag. Bin ich vielleicht ein bisschen retromäßig unterwegs.
Aber dann kommen wir doch mal zu den besten Splatter-Szenen.
Warte, ich kann da noch mal einmal einhaken, weil ich habe mir nämlich wirklich zu, was ist konkret die Faszination an Splatter abseits des Nerd-Kosmos, wie ich ihn hier gerade präsentiert habe. Was ist davon die Faszination? Da habe ich mir nämlich aus dem Spiegelartikel von 1984 eine kurze Passage nämlich auch rauskopiert und deswegen lese ich gerade mal, wie es wohl ist. Wohl offensichtlich wurden Filme getestet an Studenten, um zu testen, was das mit Menschen macht, wenn die sowas Schlimmes gucken. Wie gesagt, das ist irgendwie fast 40 Jahre her. Ich zitiere, bereits nach wenigen Minuten verließ ein Dutzend der Probanden den Hörsaal, weil sie die Metzeleien nicht länger ertragen konnten und sich ihnen der Magen umdrehte. Andere Testpersonen blieben nur, weil sie, wie einer gestand, nicht als Schlappis gelten wollten. Doch obschon die Studenten in den Erlebnisprotokollen eine bewusste Abneigung gegen den Streifen vermerkten, zeigten die anschließenden tiefen Gespräche in Anführungsstrichen mit den Psychologen, dass die Zuschauer bei den Gewaltexzessen auch durchaus, jetzt höre Simon, starkes Lustempfinden und Gepacktsein überkam. Seifert, Doppelpunkt, das ist wohl der Psychologe, fast bei jedem der Interviewten kam diese Ambivalenz zwischen Ekel und Erregung, zwischen Mitgerissensein und Abgestoßenwerden letztlich durch. Die Filme, interpretiert der Psychologe die gespaltenen Gefühle, tippen da in jedem von uns verpönte und verbotene Wünsche an. Vielleicht macht sie gerade das so gefragt und erfolgreich. Guck mal, das stand im Spiegel in demselben Artikel. Hört. Damit haben wir jetzt auch mal wirklich von wissenschaftlicher Seite hier die Faszination an Splatter dargelegt.
Na, unbedingt.
Soll ja nicht verschwiegen werden.
Ja, und die ist doch auch legitim, oder? Ich meine,
ja.
Ich meine, wir reden ja hier über Film.
Eigentlich über Kunst. Kunst. Das sah man damals. Horrorvideo, Gewaltvideo. Und dann fuhr man nach Holland. Ich selber bin nicht nach Holland gefahren, aber andere sind nach Holland gefahren, haben da die Kassetten geliehen, weil in Holland war alles ungekürzt. Da gab es die Filme und die waren alle ab 16. Die waren nicht nur ungekürzt, die waren auch noch ab 16. In Holland gibt es gar nicht ab 18. Oder ab 18 ist nur für Porno. Keine Ahnung. Aber da gibt's alles. Dann wurden die hier rübergekarrt, kopiert und dann gab es so Listen in der Klasse. Da wurden dann Listen rumgegeben und dann gab es da konntest du irgendwie 500 Kassetten hatten die Leute und dann verliehen sie dir die. Ich habe noch so, nee, ich habe die Listen glaube ich leider nicht mehr, aber es gab so Sternchen immer neben den Filmtiteln, wie gut die Qualität war, die Bildqualität. Ne? Also ein Stern war dann eigentlich schwarz-weiß. Ich habe Texas Chainsaw Massacre auch 80% in schwarz-weiß gesehen das erste Mal, denn dieses Tape aus Bielefeld, da war der Film zwar drauf, technisch gesehen, aber, naja, sagen wir mal, nur 20% der ursprünglichen Bildinformationen waren noch enthalten. Diese Legenden auf dem Schulhof. Also in Holland geht Tanz der Teufel 2,5 Stunden. Die haben da eine Stunde rausgeschnitten. Ich habe eine Fassung, die geht 2,5. Ey, geil, bring mal mit. Ja, habe ich gerade verliehen. Die ist irgendwie, die ist weg. Aber von Nekromantik, hör, Jörg, wenn Jörg das hier jetzt hört. Jörg, hör mal zu. Von Nekromantik gibt es 6 Teile. Weißt du, wer das gesagt hat? Musa hat das gesagt. Musa hat gesagt, Musa, hörst du das hier? Musa aus Gütersloh hat gesagt, 6 Teile Nekromantik. Ja, siehste. Die werden alle total pervers. Alle in der Videothek, hätte alle in der Videothek gesehen, Nekromantik. Damals gab es Nekromantik, gab es in gar keiner Videothek, zu gar keiner Zeit. Vielleicht in Berlin im Videodrom oder was, ja. Aber nicht in Gütersloh, wo Musa in Alpha-Videothek rüber und dann hinter Jurassic Park irgendwie noch Nekromantik 1 bis 6. Das habe ich ihm einfach nicht
geglaubt. Den müssen wir aber auch einmal jetzt hier nochmal eine kleine Passage widmen, dem Jörg Buttgereit, denn sein Film...
Ich dachte, dem Musa.
Musa, ja. Irgendwie war der Musa ein geiler Typ, aber er war auch ein bisschen Quatsch dabei. Musa war auch mal,
sympathischer
Musa
Typ.
War auch mal ein halbes Jahr weg. Dann ging es aber los mit der Gerüchteküche. Das will ich aber nicht weiter ausführen. Aber Musa war tot, Musa war in Amsterdam, Musa war... in Köln, im Pascha würde er arbeiten und Musa war im Knast. Ja. Und ich weiß nicht, sei dahingestellt, was mit Musa war.
Aber stimmt vielleicht auch alles.
Vielleicht hat er auch alles in diesem halben Jahr gemacht. Ganz geradlinig verlief, glaube ich, sein Lebenslauf nicht. Aber er war immer ein netter Vogel, wenn wir ihn getroffen haben. Fand man das immer
definitiv.
Gut. Mich kannte er nie beim Namen. Er hat zu mir immer gesagt, ey, Biohazard, weil er auf einem No-Hope-Konzert war. Dann nannte er mich immer Biohazard. Ja, aber dann hatte man zumindest auch den bekanntesten Typen Gütersloh, die Aufmerksamkeit des bekanntesten Güterslohs eigentlich in dem Moment. Jörg Buttgereit.
Szene-Prominenz. Musa und Jörg Buttgereit auch Szene-Prominenz. Szene-Legende. Jörg Buttgereit, Szene-Weltstar.
Ja, das möchte ich meinen. Genau. Und sein Film Burning Moon, der wurde doch in Bayern verbrannt. Oder wie war nochmal die genaue Geschichte?
Was? Burning Moon? Burning Moon, das ist doch
unerbittenbar. Jetzt kriege ich einen auf...
Blamabel. Ja, stimmt. Das ist blamabel. Das wird nicht rausgeschrieben.
Aber es ist wahrscheinlich wegen dem Burning in dem Titel. Aber,
ja, Burning? Okay, wo ist die Connection zur Buttgereit? Burnomantik.
Nein, weil der Film verbrannt wurde. In Bayern wurde ein Jörg Buttgereit-Film verbrannt.
Nein, er sollte.
Er sollte.
Nekromantik 2 lief im Werkstattkino in München und sollte irgendwie sichergestellt werden. Die wollten, glaube ich, das negativ, haben die gejagt und wollten den Film vernichten. Nekromantik 2.
Das ist eine tolle Geschichte.
Von Amts wegen.
Tolle Geschichte.
Mhm. Und Manfred Jelinski hatte den versteckt, glaube ich.
Und damit hat Jörg Buttgereit so voll den Stellenwert auch in diesem ganzen verbotenen Splatter-Kosmos. Auf Augenhöhe.
Ja, absolut. Das ist eine legendäre Geschichte. Die können sie wahrscheinlich sogar in Los Angeles nachplappern. Uli Fleischer hat mir erzählt, er war mal in New York und da lief in so einem Kino, angeschlagen, Nekromantik 2 lief da.
Wahnsinn.
Ja. Es gibt auch hier, das krasseste war es Slash von Guns N' Roses, der hatte ein Nekromantik-T-Shirt an. Ja,
aber natürlich,
kannst du sagen, was du willst.
Diese Komponente, mal das Thema Nekrophilie zu behandeln, ist natürlich auch echt ein Kracher. Es ist natürlich ein wahnsinniger Tabubruch.
Ja, und ich weiß noch, wo ich Jörg Butt gerade zum ersten Mal gesehen habe. Es war das Zeitgeist-Magazin Tempo. Kannst du dich daran noch erinnern? War so eine Hochglanzpostille.
Ja.
Und da war auf einer Seite Jörg Butt gereiht und da stand drunter Jörg Butt gereiht und der Hauptdarsteller seines Films Nekromantik. Und er streichelt ihm zärtlich übers Geschlecht, hatten sie da drunter geschrieben. Und Jörg saß da einfach und hatte diese Mumie aus dem Film auf dem Schoß, wie so ein Kind. Und da schrieben sie dann, Jörg Butt gereiht ist jemand, bei dem sich die blutigsten Filme der Filmgeschichte zu Hause im Schrank stapeln und so. Da wurde er zum totalen Düstermann erklärt. Und ich dachte auch, boah, das ist ein krasser Typ. Boah, dann die in Berlin, ey. Das war ja für mich, also die in Berlin mit dem Splatter und dann die Ärzte. Und dann spielte ja auch, Bela B. spielte bei Jörg Butt gerade in den ersten Kurzfilm mit. Und so, da dachte ich so, die Berliner, ne? Boah, ne, das sind düster Männer. Und wo man sie dann alle kennengelernt hat, merkt man, sind alles lustige Vögel. Also, da wird vielleicht einiges. Jörg sagt ja auch, und das ist ja interessant, er ist super gut drauf, weil er seine ganzen finsteren Albträume alle in die Filme gepackt hat. Deswegen ist er selber überhaupt nicht so wie die Filme. Das macht ja komplett Sinn.
Ja, immer wenn man ihn sieht, ist er ja ein Sonnenschein.
Ja, total. Ja, absolut. Ja,
ein ganz höflicher, freundlicher, sehr kluger Typ. Lustig, macht immer Witze.
Ja, und heute nur noch im Feuilleton unterwegs. Macht Theater und hat die ganzen alten Mythen auch auf die Bühne gebracht in mannigfacher Gestalt. Und ja, das war immer in Dortmund. In Dortmund hat er viele Theaterstücke, immer Schwerpunkt, fantastischer Film im Hintergrund. Er hat den Elefantenmensch auf die Bühne gebracht oder Nosferatu als Theaterstück. Das war spektakulär, ein Theaterstück in Schwarz-Weiß. Und so weiter und so fort. Egal. Der hat für den deutschen Underground, für den deutschen Horrorfilm viel gemacht. Aber Horror, das ist vielleicht nochmal ein Thema. Vielleicht laden wir Jörg mal ein und bequatschen mit ihm. Vielleicht bequatschen wir mit ihm mal. Deutschen Horrorfilm oder japanischen Monsterfilm. Ich bin aber nicht durch Jörg zum Splatter gekommen. Ich weiß, der erste richtige, lupenreine, harte Splatterfilm, den ich gesehen habe, weiß ich noch, musste ich lange für kämpfen. Es war natürlich Tanz der Teufel. Und es gab das Gerücht, dass jemand aus der Parallelklasse den besitzt. Und es war 1987. Und ich wusste, ich muss den haben. Und dann habe ich gedacht, ich habe den. Aber der ist Video 2000. Der konnte ich nicht abspielen. Es gab ja noch verschiedene Videosysteme. Wie sollte ich jetzt Tanz der Teufel abspielen? Video 2000. Ich wollte jetzt auch nicht bei dem zu Hause das dann gucken. Und dann hat das echt lange gedauert. Aber er hat es tatsächlich doch irgendwann geschafft und hatte den Film dann von Video 2000, kann auch Betamax gewesen sein, weiß ich nicht mehr, hatte er den kopiert für mich auf VHS. Und deswegen habe ich auch heute noch eine sehr gute Qualität von Tanz der Teufel als Kopie auf VHS. Der Ton ist allerdings eine Katastrophe. Da ist irgendwie was schiefgegangen. Aber der hat mich total geflasht. Und die ganzen Jahre davor, diese Artikel und diese Hexenjacht und böse, böse, böse Videogewalt war vergessen, nachdem ich Tanz der Teufel gesehen hatte, weil mich für mich völlig fasziniert hatte. Mit diesen Kameraeinstellungen, mit der Stimmung, mit der Musik. Da wusste ich, was die reden, ist größtenteils totaler Blödsinn, weil es ist einfach ein geiler Film. Und warum ist der verboten? Warum ist der verboten? Menschenverachtung. Ich weiß, so stand es im Gerichtsurteil. Aber bis heute Top 10 Lieblingsfilme von mir. Also Tanz der Teufel, lasse ich nichts drauf kommen. Ja, auch degradiert, ne, Simon? Jetzt ab 16.
Ist ab 16.
Lief auf Tele 5. Er lief jetzt einfach im Fernsehen. Ich meine, da jagt man 30 Jahre so einen Film hinterher und dann läuft er um 22.35 Uhr auf Tele 5.
Aber auf Tele 5 wurde er geschnitten, ne? Oder?
Nein,
ungeschnitten
auf Warum? Der ist doch ab 16.
Ich habe einen von diesen alten Krachern mal gesehen auf Tele 5. Da war komplett alles geschnitten. Was war das, der Kaufhaus-Zombie?
Ja, der Kaufhaus-Zombie lief bevor... Der ist ja jetzt... Also Dawn of the Dead ist ja jetzt auch frei, Zombie. Aber er war ja mal nicht frei. Und das ist ja erst ein Jahr her. Und da lief er auf Tele 5 und war super krass gekürzt.
Ja, das hat mir gereicht. Ich wäre jetzt davon ausgegangen.
Und genau, aber er lief mittlerweile auf Servus TV ungeschnitten. Und weißt du was, vorletzte Woche, Simon, im Fernsehen, ich habe reingeschaltet und ich glaube, es war, was, ProSieben? Es lief Hellraiser. Hellraiser ungekürzt und danach kam Hellbound und die im Internet haben geschrieben Hellbound, Hellraiser 2. Und ich meine, das ist echt ein starker Kaliber, der lief wohl auch ungekürzt. Im Fernsehen, im deutschen Fernsehen, Hellbound. Damit ist unsere linke Punkerzeit endgültig Geschichte, weißt du das? Dass wir jetzt alte, uncoole Opas sind und diese Splatter-Historie ist Vergangenheit.
Ja, das ist wohl wirklich so. Was, wo lief jetzt Hellbound?
Ich hab's vergessen, ich meine, es war ProSieben sogar. Beide hintereinander. ProSieben? Sie liefen beide hintereinander. Ja, oder Kabel 1. Ich habe einfach reingeschaltet. Es lief nicht auf hinteren Kanälen, es lief auf den ersten 10. Es lief Kabel 1 oder es lief. Oder ProSieben. Ich meine sogar, es wäre ProSieben gewesen. Das war. Und danach lief Hellbound. Und ich habe da mich nicht drum gekümmert, weil ich dachte, es wäre natürlich eh geschnitten. Aber er war wohl nicht geschnitten. Der war ungekürzt im deutschen Fernsehen.
Hilfe! Werbung! Ich habe ja diese phänomenale Hellraiser-Box auch von Turbine. Deshalb sage ich Werbung. Und ich habe eigentlich den Hellbound hier so parat. Ich wollte mir da so richtig Zeit für nehmen. Ich wollte da nicht unvorbereitet rangehen.
Nein, du wolltest das zelebrieren, das und die ungekürzte Fassung.
Und dann so richtig
subversive Gefühle ausleben.
Dieses harte Ding raus reingucken. Es sollte auch ein Abend sein, wo meine Freundin weg ist. Ja, dass sie sich nicht erschrickt vor ihrem Freund. Mhm. Ah. Und jetzt höre ich, dass der Film einfach so im Fernsehen lief.
Das ist ja ein Jammer. Das kannst du, in 10 Jahren kannst du deinem Sohn sagen, jetzt gucken wir mal Hellbound. Und dann sagt er, ja, Papa, er. Ja, aber Hellbound.
Sind wir wieder bei Spaß am Dienstag.
Papa, guck du deinen Hellbound.
Guck du mal deinen Hellbound.
Mach deinen Beamer an, guck dir deinen Hellbound. Ich gehe raus zum Skaten, wir spielen irgendwelche Games. Ich guck den vielleicht später.
Verdammte Axt.
Das ist vorbei.
Wenn Hellbound nicht mehr durch seine Härte verstört. Ja, ich meine, der hat so ein paar Sequenzen mit diesem Mosaik-Ding da. Da sind so ein paar Effekte. Ich glaube, die sind nicht so richtig gut gealtert.
Ist das nicht das Geilste, wenn der von diesen Drahtschlingen, da wird doch dieser Arzt, der wird doch...
Dr. Payne! Ich habe mal einmal
Dr. Payne?
Ich bin Dr. Payne. Das ist doch dieser Zahnarzt, der da an diesem Baum mit dem Kopf hängt. Und dann habe ich immer.
Ja, aber vorher wird er doch durch diese Drahtschlingen, kriegt er doch so ins Gesicht. Dadurch hat er doch so diese Drahtschlingen, wird ihm doch so ins Gesicht geschnitten.
Also die Entstehung von Dr. Payne, die sieht man auch.
Ja, ich glaube, ja. Der kommt doch in so einen komischen Schrank, ne? Und dann kommen diese Klavierseiten.
In Köln, da gibt es einen so einen Comic-Shop, ne? Der ist aber nicht da, wo immer alle hingehen. Der ist da irgendwo. Ah, ich weiß, gegenüber von der Oper. Auf der anderen Seite der Nord-Süd-Fahrt ist so ein Comic-Shop so ein bisschen versteckt. Und der hatte immer Dr. Payne da im Schaufenster stehen für 138 Euro. Und ich bin immer dran vorbeigegangen und dann dachte ich, jetzt gehst du rein, kaufst dir den Dr. Payne. Und dann habe ich gesagt, darf ich einmal gucken, hier einmal den Dr. Payne angucken. Und dann ist er mir irgendwie in den Händen zerbrochen und zerbröselt, weil der da immer im Schaufenster stand unter Sonneneinstrahlung.
Ach, Scheiße.
Und dann habe ich ihn irgendwie, also dann habe ich so, kaufe ich vielleicht doch nicht. Ich stelle ihn da wieder hin. Das ist meine Geschichte mit Dr. Payne.
Hat keiner gemerkt?
Ja, nee, war so.
Du hast sozusagen die Figur zersplättert.
Ja, Dr. Payne ist Geschichte. Aber da sind wir eigentlich bei den Lieblingsszenen.
Liebsten, die schönsten und wundervollsten Splatter-Szenen der Filmgeschichte.
Ja, hier oder in Folge 67 oder wie viele Folgen haben wir? Oder 68 oder 69 oder wann auch immer.
Ist die Zeit zu knapp oder was ist jetzt wieder los?
Es ist heute schon wieder Februar, die 58. Minute.
Also man hättest du damals, wenn wir einen guten, harten Film geguckt hätten, hättest du dann gesagt, so jetzt der Film läuft 53 Minuten, das reicht mir an Splatter. Und hättest jetzt die letzte halbe Stunde Splatter dir gespart. Hättest du das gemacht, hättest du dann ausgemacht. Hättest du gesagt, so wie Jason jetzt am Ende selber noch zermatscht wird und ihm die Machete in die Rübe gehauen. Das spare ich mir alles, weil jetzt ja 53 Minuten, es reicht.
Ja, da hast du recht.
Hättest du das gemacht?
Eigentlich warten die Leute, du meinst, die Leute warten eigentlich in unserem Splatter Podcast nur auf Splatter und wir drehen den pädagogischen Zeigefinger wild in die Runde und reflektieren und distanzieren und jetzt wollen wir eigentlich abfrühstücken und jetzt hauen wir ab. Jetzt hauen wir in den Sack und lassen alle eine Woche hängen.
Ja.
Ist mies, ne?
Das ja, ist das, eigentlich ist mies. Das ist mies. Aber du machst das ja jetzt. Du machst das, ich meine, gut. Also sag mal so, die ersten ursprünglichen Filme damals in den Autokinos, die gingen ja zum Teil auch nur 58, 59 Minuten. Das waren zwar keine Splatterfilme, aber Monsterfilme. Und insofern ist es eine gute Länge. Dann möchte ich ausnahmsweise sagen, gut, aber dann machen wir das nächstes Mal.
Und ich füge noch Mondo Topless von Russ Meyer hinzu, oder wie hieß er?
Ist das Splatter drin?
Nee, aber...
Drunter, drüber und drauf, da war richtig viel. Mit diesem Holzfäller in der Bar, der dann irgendwie das Beil in den Rücken kriegte und so. Und da war er richtig versucht. Alles auf RTL zu sehen damals, toll.
Nee, Mondo Topless hatte einfach auch diese fantastische Länge von 58 Minuten oder so.
Ach kann echt? Sein. Okay.
Da, aha, war, aha. Da waren ja...
Also, alle Blusen geplatzt.
Alle Blusen geplatzt.
Bei Russ Meyer platzen nämlich die Blusen, nicht die Köpfe.
Wie lang war denn der erste Frankenstein eigentlich?
Der geht, glaube ich, doch 70 oder 72. Ich habe ihn letztens noch gesehen, habe mich gewundert, ja.
Ist auch nicht wirklich ein Splatterfilm, ist auch jetzt Quatsch. Ja, nee. Also meine filmischen Querbezüge hier gehen auch in die Hose zum Ende dieses ersten Splatter-Grundkurses.
Und so, liebe Leute, könnt ihr euch schon mal drauf gefasst machen, dass auch in Folge 2 von Splatter Thilo Gosejohann den größten Redeanteil haben wird.
Das kann sein, aber macht euch auf einen wahnwitzigen Schlagabtausch quer durch die blutriefenden Szenen unserer Splatter-Landschaft. Vielleicht sogar ist noch den 60er. Herschel Gordon Lewis... Richtig? 60er, 70er, 80er, 90er und das Beste von heute. Macht ja, euch darauf bereit. Auf jeden Fall.
Die zweite Folge ist wie auch die Fortsetzung eines Splatterfilms viel blutiger und härter.
Und da sind wir auch lockerer, denn die erste Folge wird ja ein grandioser Erfolg und dann sind wir bei der zweiten ganz entspannt und hauen richtig auf die Kacke. Das wird das Braindead der
Podcasts.
Der Podcasts.
Der Welt.
Der Welt. Welt, Braindead. Auch inhaltlich sind wir dem Braindead dann nahe. Macht euch darauf gefasst.
Und deswegen bis nächste Woche, wenn es heißt Yeah, cause he's back, he's the man behind the mask.
And he's out of control.
He's back.
He's back. The man behind
the mask.
Und dann kommt diese Zeile, die so And he's out. Was singt der da eigentlich? Egal.
Das werden wir bis nächstes Mal recherchieren.
Yeah.
Tschüss, ihr Lieben. Tschüss.